Ja, dieses Lied kam mir so in den Sinn, als ich über der Predigt saß. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich finde das so schön. Das ist so ein altes Pro-Christ-Lied. Das kennt ihr auch noch, ne? Und es passt wunderbar, habe ich gemerkt, zum heutigen Thema. Es geht ja um die Geschichte von Jona. Und diese Geschichte ist einfach auch wunderbar. Ich liebe diese Geschichte. Und ich möchte gern nochmal zu Beginn mit uns beten. Jesus, danke, dass wir einfach dein wunderbares Wort haben, wo wir hören, wie Menschen mit dir gelebt haben, was du getan hast, wie du Rettung und Veränderung schenkst und dass du selbst dein Wort in unseren Herzen lebendig machst, dass du selbst mit uns auch unser Leben gestalten willst, Herr. Und so füll du jetzt doch auch meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde. Geh du durch unsere Reihen und berühre du ein jedes Herz. Amen. Ja, ihr Lieben, heute Morgen Jona, drei Punkte habe ich uns mitgebracht. Geflohen, geflutet, gerettet. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken in dieser Reihenfolge. Geflohen, geflutet, gerettet. Ja, Jona, was war Jona für ein Typ? Ein total schwieriger Typ, glaube ich. Total verschroben, der Kerl. Also was der sich so geleistet hat, was der sich rausgenommen hat, wenn man das liest, da denkt man, das geht ja gar nicht. Aber Gott hält an diesem Jona fest. Heute ist es ja, das wissen vielleicht viele gar nicht, wer dahinter steht hinter diesem Namen, denn heute ist es ja so ein ganz beliebter Vorname für Jungs. Ist total wieder in. Jona und Noah sind so beide so ganz weit vorne unter den Top 10 der Namen. Aber wer war dieser Ur-Jona? Man kann sagen, das war auf jeden Fall ein sehr sturer Mensch. Der hatte seine ganz eigene Sicht der Dinge und einen starken Willen. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hatte, dann ließ er sich nicht davon abbringen, von niemandem, auch nicht von Gott. Also Jona hatte einen starken Willen und man könnte denken, er war auch nicht der Hellste. Denn er dachte sich, ich kriege einen Auftrag von Gott, habe ich keine Lust zu, steige ich in ein Schiff, fahre weg, dann bin ich das Problem los. Irgendwie kommt Gott schon nicht hinterher. Aber dann, haben wir eben auch gehört, entdecken wir auch überraschend positive Seiten in Jonas Charakter. Denn als es dann hart und auf hart kommt, der Sturm tobt, und die Leute wissen wollen, was ist los? Wer ist dafür schuld? Jona ist schuld. Was sollen wir jetzt machen? Was sagt Jona da? Er sagt, nicht nur ich, sondern er sagt, nehmt mich und schmeißt mich in das stürmische Meer. Hättest du das auch gemacht? Oh, also ein krasser Typ, ne? Wir hören von Jona, das ist das Erste, er ist ein Prophet Gottes. Denn Gott gibt ihm eine Botschaft für die Einwohner der großen Stadt Ninive. Und diese Botschaft, Leute, die war schwierig. Die war nicht gut. Denn Gott sagte zu Jona, ich möchte diese Stadt zerstören. Die ist so gottlos, die Menschen sind so schlimm. Ich bin es leid, in 40 Tagen soll diese Stadt untergehen und du darfst denen das jetzt sagen. Kein Wunder, dass Jona nicht begeistert ist. Und man muss wissen, früher war das noch ein bisschen anders als heute. Also die Überbringer von schlechten Botschaften hatten in der Regel keine lange Lebenserwartung. Die wurden einfach mal, obwohl sie ja gar nichts dafür konnten, aber einen Kopf kürzer gemacht. Aber selbst heute, wer würde das gerne hören? Da kommt jemand zu dir und sagt, du kommst in die Hölle. Aber nicht irgendwann, in 40 Tagen, also quasi morgen. Jona hatte darauf keine Lust und das kann man nachvollziehen. Und deswegen beschließt er, sich abzusetzen. Ich bin dann mal weg. Vielleicht hat er gedacht, vielleicht sucht Gott sich ja einen anderen, der das macht. Und ich habe meine Ruhe. Also ich glaube nicht, dass Jona im Ernst dachte, dass Gott ihn nicht mehr erreichen konnte. Aber vielleicht dachte er, wenn ich nicht will, lässt Gott mich vielleicht damit durchkommen. Also geflohen, das ist der erste Punkt. Und ihr Lieben, es geht jetzt aber nicht darum, sich über diesen komischen, verschrobenen Jona zu amüsieren auf seine Kosten. Der kann sich ja nicht wehren, der Gute, ne? Das wäre auch zu einfach. Sondern es geht darum, dass wir mal überlegen, wie viel Jona steckt eigentlich in mir? Wie viel Jona steckt eigentlich in dir? Das ist mal eine spannende Perspektive. Weil denken wir nicht auch manchmal wie Jona? Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, Gott will gerade etwas Unangenehmes von dir, was nicht so einfach ist. Fällt dir da was ein? Vielleicht hast du dich schon mal gefühlt wie Jona, dass Gott dir ein Anliegen, einen Gedanken oder einen Auftrag gegeben hat und du dachtest, ach nö, bitte nicht jetzt. Und bitte nicht ich. Kann das nicht jemand anders machen? Ich kann das doch gar nicht gut und ich will das auch gar nicht. Also, was könnte sowas sein? Hat Gott vielleicht gesagt, du ruf mal den Bruder oder die Schwester an, der dir immer so viel Mühe macht, die du nicht leiden kannst? Oder hat er gesagt, erzähl doch mal deinem Nachbarn von mir, von Jesus. Und du dachtest, was? Ich? Kann ich doch nicht. Ist das dein Ernst? Nein, das kann Gott nicht von mir wollen. Das muss Burkhard machen. Ich kann das doch nicht. Habe ich mir bestimmt nur ausgedacht. Ich bin ja zu schüchtern, das weiß Gott auch. Punkt aus. Oder hat Gott gesagt, unterstütz doch bitte dieses Projekt oder diese Geschwister finanziell. Und du dachtest dir, was, das auch noch? Ich gebe doch schon immer meinen Zehnten. Nee, das kann Gott nicht von mir wollen. Wisst ihr Lieben, was unsere Kinder zu Hause machen, wenn wir ihnen Dinge sagen, die ihnen nicht gefallen? Soll ich es euch mal zeigen? Bla, 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 bla. Die drehen sich weg, stecken sich die Finger in die Ohren und sagen ganz laut bla, dass sie nichts mehr hören und sehen. Ihr kennt diese Bilder von diesen Affen, ne? Nichts hören, nichts sehen, so. Problem gelöst, aber nicht wirklich. Eltern sind da hartnäckig, ne? Und Gott auch. Aber ticken wir nicht manchmal so? Nicht hinhören, einfach nicht drüber nachdenken, sich ablenken, verdrängen. Wo ist das nächste Schiff nach Tarsis? Im Bild gesprochen, für uns. Ich habe kein Interesse, Gott. Such jemand anders. Das ist das Jona-Prinzip. Jona in mir, Jona in dir auch. Wer meldet sich begeistert? Ganz wenige Mutige. Also, ich merke, ich kann mir das gar nicht leisten, mich amüsiert über die Primitivität von Jona, darüber amüsiert zu sein, ihn aus der Ferne zu belächeln, weil ich merke, es gibt Dinge in meinem Herzen, da ticke ich genauso. Und manches Mal denke ich das auch. Wenn ich bloß nicht dran denke, wenn ich das irgendwie ignoriere, dann brauche ich nicht tun, was Gott mir sagt. Aber wenn ich mir das mal so überlege, wie krass ist das eigentlich, so zu denken? Wenn wir uns mal die Mühe machen, darüber nachzudenken, Gott sagt mir was und ich nehme mir heraus, zu sagen, nö, habe ich keine Lust. Ich pick mir nur die Rosinen raus. Nicht dran denken, keine Lust, lass mich in Ruhe, das ist der erste Punkt, geflohen. Und wir merken, das ist ein unangenehmer Punkt, ein Wunderpunkt, ein unangenehmes Phänomen von uns Menschen, das da heißt, wir fliehen vor Gott. Das war nicht nur Jona. Schon der erste Mensch, den Gott schuf, was hat er gemacht? Er lief weg und versteckte sich vor Gott. Adam, und Eva. Und das sollte heißen, lass mich in Ruhe. Misch dich da nicht ein. Aber was macht Gott? Gott geht den beiden schon damals im Paradies nach. Er geht auch uns nach. Warum? Nicht um spitzfindig zu kontrollieren, machst du alles richtig, sondern um uns zurückzurufen in die Gemeinschaft mit ihm. Um uns zu zeigen, wo du dich versteckst, das sind dunkle Ecken, da musst du gar nicht sitzen. Komm wieder ins Licht. Du musst dich nicht schämen, es hilft dir nichts, wenn du dich schämst, sondern ich will dich heil machen. Ich hab dich lieb. Das will Gott, aber das begreifen wir oft nicht. Und deshalb ist das die erste Frage heute Morgen. Wo fliehe ich vor Gott? Wo fliehst du vor Gott? Und ich will dir das gar nicht einreden, wenn es bei dir nicht so ist und du von ganzem Herzen für Jesus brennst, alles wunderbar. Aber wenn nicht, mach dir bewusst, wo sind Punkte, wo du die Augen bewusst verschließt vor dem, was Gott dir sagt. Wo sind die Bereiche in deinem Leben, in die Gott nicht reinschauen darf, nicht anklopfen darf, nicht reinreden darf, die du gerne für dich hast? Und dann die Frage, was befürchtest du denn? Was befürchtest du denn, wenn Gott in diese Sache reinkommt, wenn er da reinsieht? Ist der Grund, warum wir irgendwas vor Gott verheimlichen? Ist der Grund, warum wir weglaufen? Warum wir nicht wollen, nicht eigentlich immer derselbe? Was ist der Grund? Der Grund heißt, Achtung, Misstrauen. Wir glauben Gott nicht, dass er es wirklich nur gut meint. Misstrauen. Das war am Anfang schon so. Und das ist bis heute so. Und das ist der Grund für Ungehorsam und Kleinglauben. Es ist immer dieser Grund. Wir zweifeln daran, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, dass sein Weg nur der beste ist für uns. Warum sollten wir uns sonst verstecken? Warum? Es gibt keinen anderen Grund. Wir kennen Gott noch nicht gut genug, um ihm ganz zu vertrauen. Das ist der Punkt. Und das müssen wir erstmal erkennen. Wir müssen erkennen, wie gut Gott wirklich ist, dass er alles im Griff hat, dass er uns nicht hängen lässt, dass er uns geben will, was wir brauchen. Und wenn wir das begreifen und erleben, dann werden wir aufhören, mit Jesus Verstecken zu spielen. Wenn du dich das nächste Mal ertappst, dann denk nochmal dran. Spiele ich gerade Verstecken mit Jesus? Und wisst ihr, in dieser Geschichte, da steckt so viel drin. Mir ist eben noch ein Punkt aufgefallen, als ich es hier nochmal gelesen habe, dass ich so gedacht habe, wow, habe ich auch überlesen. Aber wisst ihr, Jona lief weg vor Gott. Und was passiert? Durch ihn und sein Zeugnis kommen auch noch Menschen zum Glauben. Auf dem Schiff. Habt ihr es gehört? Als sie ihn nämlich ins Meer schmeißen, ist der Sturm vorbei und sie erleben Gott. Und sogar noch die Flucht gebraucht Gott, da gebraucht Gott Jona, um sich hier den Menschen, die ihn nicht kennen, vorzustellen, dass sie zum Glauben kommen. Also was, wenn Gott sogar sowas noch machen kann durch unsere Fehler, was kann er dann machen, wenn wir mit ihm gehen? Hammer, ne? Der zweite Punkt. Geflutet. Das Wunderbare an der Geschichte von Jona ist, dass Gott ihn an diesen Punkt hinführt, wo Jona nicht mehr anders kann als begreifen, dass Gott gar nicht böse ist, sondern dass er es gut meint, auch mit ihm, obwohl er einen schweren Auftrag hat. Und Jona erfährt das, wie wir wissen, sehr drastisch. Er erlebt auf einmal, wie es sich anfühlt, jeden Halt zu verlieren und jede Hoffnung zu verlieren, dem Tod ausgeliefert zu sein, ins Meer geschmissen zu werden bei Sturm. Was soll jetzt noch passieren? Kein SOS, kein Rettungsboot, keine Gummiinsel, kein Rettungsring. Das war's. Wie fühlt man sich da? Das können wir gar nicht nachvollziehen. Jona sieht sich dem Tod ausgeliefert und dann plötzlich, im letzten Moment, wird er gerettet vorm Ertrinken und erlebt, huch, Auf einmal ist das Licht ausgeschaltet. Huch, was ist das denn? Wo bin ich hier? Es ist nass, es ist glitschig, aber was soll's, ich lebe noch. Und jetzt hört euch das mal an. Das Krasse ist, der Ort, an dem Jona zum ersten Mal so richtig versteht, dass Gott ihn lieb hat, dass Gott ihn nicht aufgibt, das war das Innere, Glitschige von diesem Fisch, von diesem wahrscheinlich Wal. Da sitzt er in der Tiefe des Meeres und das ist kein schöner, kuscheliger Ort, aber an diesem Ort erlebt er seine größte Sternstunde mit Gott. Und jetzt überleg mal, hättest du Lust, mit Jona zu tauschen? Eine Runde surfen im Wal? Ich nicht. Da denken wir doch, igitt, oder furchtbar, schrecklich, ich will hier raus. Aber Jona will gar nicht raus, weil wisst ihr, was der da macht? Er fängt an zu loben und zu danken. Im Wal. Und sagt nicht Gott, ich will schnell raus, sondern er dankt Gott für seine Rettung, weil der schlimme Moment ist nicht der Wal gewesen, sondern davor, im Meer zu sein, haltlos zu sein. Im Wal war es nicht komfortabel, das war keine erste Klasse Reise, aber er war gerettet und er wusste, das war nicht Zufall, das war Gott. Und deshalb hatte er in diesem Moment überhaupt keine Angst mehr, kein Grauen, sondern er jubelt. Und dann betet er dieses wunderschöne Gebet. Ich habe das noch nie wahrgenommen. Jona 2. Lest das nochmal zu Hause nach. Wenn man an Jona denkt, denkt man immer so, Wal, Ninive, krasse Sachen. Aber da steckt ein Psalm, ein Gebet in diesem Buch, das es in sich hat. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Jona betet. Oder es heißt über ihn, ich lese es nochmal. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschluckte. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott, und sagte, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr ein noch aus wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ihr doch nicht helfen können, der verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Also ihr Lieben, wo hat Jona dieses Gebet gebetet? Im Fisch, noch im Wal, nicht am sicheren Land, nicht hinterher, im Wal, und weil er wusste, ich wurde gerettet vorm Ertrinken und dann kommt er wieder an Land. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Krasse ist, dieser glitschige, schleimige Bauch eines Wals, wo wir sagen würden, schrecklich, das wird zu Jona, für Jona ein Ort des Lobpreises, ein Tempel, ein Ort der Anbetung, wo er sich Gott ganz nahe fühlt, in der tiefsten Tiefe, Mitten im Meer, am hoffnungslosesten Ort, erlebt Jona, Gott ist ja wunderbar. Er hat mich nicht vergessen. Er sieht mich, obwohl ich weglaufe. Er rettet mich. Und Jona lobt und dankt, und das wird zu einer feuchtfröhlichen Angelegenheit. Da unten. Und später hören wir das auch im Neuen Testament. Paulus und Silas, sie loben und preisen Gott in Handschellen im tiefsten Keller, Verlies im Gefängnis. Das ist möglich. Und Jona erkennt in diesem Moment, es gibt keinen Grund, warum ich vor diesem Gott weglaufen muss. Es gibt keinen Grund, wenn dieser Gott mich doch trotzdem noch rettet und liebt, warum soll ich vor ihm weglaufen? Er will mich nicht demütigen, auch wenn er mir diesen schweren Gang nach Ninive zumutet und mich zu den Leuten dort sendet. Er hat was Gutes vor. Also Jona lernt hier eine wichtige Lektion. Er lernt Gott Vertrauen, er lernt Dankbarkeit, er lernt, was im Leben wirklich wichtig ist und was nicht. Und er erkennt, Gottes Wege sind besser als meine Wege. Und dann passiert ja etwas, dass Jona jetzt sagt von sich aus, jetzt gehe ich nach Ninive. Von sich aus. Und dann sagt er noch diesen einen Satz, der auch so durchgeht in Herz und Nieren. Er sagt, Luther übersetzt das so, Vers 9, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ihr Lieben, was ist das für ein Satz? Darüber sollten wir nachdenken. Was heißt das? Das heißt, überall da, wo wir vor Gott weglaufen, weil wir meinen, dass wir es dann einfacher haben, dass wir es besser haben, überall da werden wir letztlich die Erfahrung machen, wir schmeißen Gottes Gnade weg und seinen Segen. Wir tauschen ihn ein gegen etwas Wertloses, Flüchtiges, Nichtiges. Im Endeffekt wird es uns kein Gewinn bringen. Es ist nur Haschen nach Wind. Das erkennt ein Jona hier. Und ihr Lieben, wenn wir uns fragen, wir möchten doch Gottes Gnade in unserem Leben nicht verpassen, oder? Und das müssen wir auch nicht. Und das sollen wir auch nicht. Gott will, dass seine Gnade in unserem Leben zur Geltung kommt, und wir hören hier, er kann sehr hartnäckig sein, zum Glück. Er bleibt an Jona dran. Er bleibt auch an uns dran, auch wenn wir dickköpfig sind und eigene Wege gehen. Aber es gibt zwei Wege, dass Gott mit uns an sein Ziel kommt, die besser sind als weglaufen. Und das ist zunächst mal der Weg des Gehorsams und der Nachfolge. Jesus sagt, folge mir nach und du wirst das Leben finden. Auf dem Weg der Nachfolge des Gehorsams liegt Segen und Gnade für dich bereit. Und deshalb geh den Weg, lass dich nicht abbringen und frage aktiv, Jesus, was hast du mit mir vor? Was soll ich tun? Wo ist mein Platz? Ich will nicht nach Tarsis weglaufen, ich will nach Ninive oder in den Bauch des Wals, wenn du meinst, dass das das Beste ist. Das ist der erste Weg. Und der zweite Weg, die zweite Wahrheit, die wir hier hören, ist, auf dem Weg durch die Tiefe kommt Gottes Gnade mit uns zum Ziel. In der Tiefe finden wir Gottes Nähe in einer Intensität, wie wir sie selten finden in den seichten und oberflächlichen Wegen des Lebens. Im Wal. Also der Weg durch die Tiefe, gewollt oder ungewollt, oft ist es ja ungewollt, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Aber es ist der Weg, an dem Gott uns am stärksten prägen, begegnen und unser Herz verändern kann. Und so sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles hinzugefügt werden. Und dann wirst du erkennen, Gott ist wahrhaftig gut, er meint es gut und ich muss mich nicht vor ihm verstecken. Vor ein paar Tagen war ich eingeladen an eine theologische Schule in der Schweiz und da traf ich einen älteren Mann, Mitte 70, und der durfte viel mit Gott erleben, hat mehrere Gemeinden gegründet und zwei theologische Hochschulen. Und ein Freund von mir sagte, das Schöne ist, wenn man dem begegnet, man spürt so, der freut sich so an Gott, der brennt so für Jesus. Bei manchen sagte er, es ist ja auch so, im Alter wird es eher so ein bisschen, der Glaube so ein bisschen, boah, gemütlicher oder so. Und dann saßen wir am Tisch, haben Pizza gegessen und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihn zu fragen und habe gesagt, du sag mal, was ist denn das Geheimnis, dass du so immer noch so brennst, all die Jahre bis jetzt? Und dann sagte er zu mir, weißt du, ich habe verstanden, dass Gott mein Freund ist. Das, was ich für Gott mache, mache ich immer gerne, mache ich immer freiwillig und nicht widerwillig. Und er hat gesagt, Leute, die meinen, sie würden Gott einen Gefallen tun, wenn sie ihm gehorchen. Sie würden ein Opfer bringen. Sie würden eigentlich viel lieber was anderes machen, aber okay, Gott will es so, dann mache ich das halt. Die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie nicht mehr können, wo sie nicht mehr wollen, wo sie nicht mehr treu sind. Und er hat gesagt, ich habe verstanden, dass Gott gut ist und mein Freund ist. Und was ich für ihn tue, das mache ich gerne und freiwillig. Und das trägt durch. Aber wir brauchen dieses Erleben. Der zweite Punkt war das, geflutet. Und jetzt ein drittes, und jetzt wird's nochmal spannend. Und vielleicht hast du auch noch im Hinterkopf und denkst dir, na, aber so glatt lief das doch gar nicht weiter mit dem Jona. Wie kommst du jetzt wieder raus aus der Nummer? Es wird noch besser, ihr Lieben. Der dritte Punkt, gerettet. Jona wird gerettet, wunderbar. Aber die meisten von euch wissen, es blieb nicht jetzt einfach so wunderbar. Der war jetzt kuriert, hat seine Lektion verstanden. Wir sehen zum einen, Jona, der ist jetzt tatsächlich bereit. Er geht nach Ninive, ja, und er ist auch gerettet. Aber es ist nicht alles gut, weil Jona ist halt so ein krasser Typ. Sogar noch nach so einem Wahlerlebnis fällt er schneller wieder in seine alten Denkmuster und Verhaltensweisen zurück, als man sich vorstellen kann. Und wir hören von ihm, dass Jona nach Ninive geht, aber er freut sich drauf jetzt, dass Gott gesagt hat, ich werde diese Stadt zerstören. Aber Gott macht es nicht, weil die Leute nämlich umkehren, weil es denen nämlich leid tut. Und dann sitzt Jona da, stocksauer auf Gott, und sagt, Gott, ich wusste es, du bist einfach zu gut. Ich finde das schlimm, ich will sterben. Und wirft das Gott vor. Also die Wahrheit ist, Jona hätte die Bewohner Ninives, obwohl er selber gerettet wurde, liebend gern sterben gesehen. Und da denken wir uns, was für ein krasser Typ. Was für ein Idiot. Also wenn ich Gott wäre, ich wäre ausgeflippt. Eben wurdest du noch gerettet und jetzt wünschst du den anderen den Tod. Na super, super Prophet habe ich da. Hochgläubig und begabt, liebevoll und sanftmütig. Aber ihr Lieben, das noch krassere ist, wie reagiert denn Gott? Gott sagt nicht, jetzt reicht's mir. Du hattest deine Chance. Ich habe wirklich alles versucht, um dein steinernes Herz zu erweichen. Es hat nicht geklappt. Gott redet mit Jona. Ganz geduldig, ganz freundlich. Und er wirbt um ihn. Lest euch mal das Kapitel 4 vor. Ich habe jetzt nur einen Abschnitt. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte, setzte sich darunter in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst, um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht wurde und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, und dazu noch viele Tiere? Ich liebe diesen letzten Vers. Da sehen wir Gottes Herz. Der sieht jeden einzelnen Menschen dieser 120.000 und er hat sich um sie gemüht, sagt er. Und jetzt endlich kommen sie und Gott freut sich und er will sie nicht zerstören, er will sie retten. Und Gott zeigt Jona hier sein Herz, er sagt hier, das bin ich, deswegen. Und Gott ist so geduldig gegenüber Jona, wie liebevoll er mit ihm redet. Er flippt nicht aus. Und ihr Lieben, das, und das ist jetzt wichtig, das ist der Grund auch unserer Rettung, das allein. Nicht, dass wir was kapieren, dass wir jetzt so brav sind oder unsere Lektion verstehen, sondern, dass Gott einfach gnädig ist. Die entscheidende Frage lautet doch, was ist unsere Rettung eigentlich wert? Worauf beruht sie? Wie verlässlich und stabil ist sie denn? Können wir durch unsere Sünden und Versagen, durch unsere Kleinkariertheit und Hartherzigkeit, durch Rückfälle und egoistische Denk- und Verhaltensmuster, können wir da wieder rausfallen aus dem Heil? Und hier hören wir, nein. Niemand. Gott sei Dank. Warum nicht? Weil Gottes Gnade größer ist als unser Versagen. Das sehen wir bei Jona. Die Wahrheit ist, das Sterben, Leiden und die Erlösung von Jesus überwiegt unser Versagen bei weitem auf. Bei weitem. Das heißt, wir dürfen immer wieder kommen und einen Neuanfang haben. Wir können den Tod Jesu und seine Auferstehung nicht rückgängig machen durch unser Versagen. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Ein für alle Mal. Punkt aus. Gott hält an unserer Rettung fest, auch wenn wir versagen und wieder rückfällig werden, auch 100-mal, was es auch ist. Und das ist die unvorstellbare Gnade Gottes. Das ist der Garant für unsere Rettung. Und das ist so krass. Und das sehen wir hier so deutlich, so zugespitzt. Es liegt wirklich nicht ansatzweise an unserer Würdigkeit oder an unserem Verdienst oder guten Werken, auch nicht daran, dass wir Gott dankbar sind und ihn loben, auch wenn wir sagen wie Jona, ich will nur noch sterben, Gott, ich halte deine Barmherzigkeit nicht aus, du ekelst mich an. Also ihr Lieben, wenn wir Gott seine Barmherzigkeit vorwerfen, das ist doch der Gipfel der Undankbarkeit, oder? Aber Gott sagt nicht, jetzt hast du es übertrieben, du bist zu undankbar, jetzt bist du nicht mehr gerettet. Die Wahrheit ist, und das wusste Jona noch nicht, Jesus starb für dich und seine Gnade genügt. Und sie überwiegt alle unsere Sünden und unsere Undankbarkeit bei weitem. Wir bleiben Gottes Kinder auch dann, wenn wir auf dem Weg mit Jesus Rückfälle haben und versagen. Gottes Gnade ist immer größer. größer als unser Versagen sein kann. Und deshalb wird es die Gnade sein, die dich immer wieder aufrichten wird. Wenn du am Boden liegst und dich fühlst wie der letzte Mensch, wenn du dann erlebst, dass Gott kommt und zu dir sagt, du, mein verlorener Sohn, meine geliebte, verirrte Tochter, komm doch wieder in meine Arme. Komm doch bitte wieder zurück zu mir. Ich zürne dir nicht. Lass dich mit mir versöhnen. Ich lass dich nicht los. Paulus schreibt, ich war der größte Sünder von allen. Und gerade deshalb liebe ich Jesus so sehr, weil er mich trotz allem geliebt und für wert geachtet hat, dass ich sein Bote sein darf. Wem viel vergeben ist, sagt die Bibel, der liebt umso mehr. Und ihr Lieben, was ist das für eine unfassbare Gnade? Alles, was wir tun müssen, ist, uns immer wieder überwältigen zu lassen von dieser Gnade. Denn das macht dankbar. Wenn das nicht dankbar macht, Jesus glauben, dass er uns liebt, dann wird alles, alles gut. Ich fasse nochmal zusammen. Diese drei Punkte zum Weiterdenken. Geflüchtet. Wo laufe ich vor Gott weg? Und warum nur? Herr, erforsche mein Herz und prüfe mich, wie ich es meine. Zeige mir meine Abgründe, dass ich sie erkenne und von ihnen lasse. Das zweite, geflutet. Herr, nimm von mir, was mich von dir trennt, das Nichtige. Führe mich an den Ort, wo deine Gnade mich ganz verändern kann. Nirgendwo anders will ich sein und bleiben, mein Leben lang. Und das dritte, gerettet. Herr, ich stehe sprachlos vor der Größe deiner Gnade. Ich kann sie nicht begreifen, aber ich bete an die Macht der Liebe, die sich durch mein Leben zieht. Und darüber lasst uns jetzt mal ins Gespräch gehen mit unserem Herrn. In der Stille. Amen.